Jetzt erstmal ganz allgemein, worum geht's heute?
Na, wir verhandeln heute in der Hauptsache über die beiden Großdemonstrationen 2020, den 1. August 2020 und den 29. August 2020 von Querdenken. Am 1. August ist die Versammlung mitten in der Versammlung durch die Polizei beendet und aufgelöst worden. Und am 29. August wurde der Aufzug, der eigentlich zu der Versammlung führen sollte, gestoppt oder durfte gar nicht erst loslaufen und dann aufgelöst. Und die an die Demonstration sich anschließende Camp, Demonstrationscamp, wurde auch verboten. Und über diese Fragen, ob das damals rechtmäßig war, werden wir heute verhandeln.
Sie haben die Klage auf den Weg gebracht?
Ja, das kann ja nur der Anmelder machen. Der Anmelder war damals ich. Man hat natürlich versucht, mir massiv die finanziellen Mittel zu nehmen. Ich denke, meine Geschichte ist ja bekannt. Meine Konten sind bis heute gesperrt. Aber trotzdem halte ich es für extrem wichtig, den Weg weiterzugehen und das eben auch für die Akten zu dokumentieren, auch berichtsfest zu machen.
Und aber gibt es dann einen Streitwert oder also was könnte heute rauskommen, wenn Querdenken gewinnt zum Beispiel? Ja,
also es ist tatsächlich heute ein rein politischer Prozess in der Form, dass es um die Grundrechte geht. Die Schadensersatzansprüche sind nach 3 Jahren schon verjährt. Deshalb hat sich vielleicht das Gericht auch so viel Zeit gelassen. Aber es ist auch so, Verbrechen gegen die Menschlichkeit verjähren nie. Und deshalb ist diese Aufarbeitung und diese Dokumentation dieser Dinge, die passiert sind, eben auch aus meiner Sicht ganz wichtig.
Ja, was es zu gewinnen gibt, ist erstmal die Feststellung, dass die Maßnahmen der Polizei, die natürlich Maßnahmen des damaligen Berliner Senats waren, dass die rechtswidrig waren. Das heißt also, dass der Versuch, in einer ausgerufenen Pandemie Menschen zu verbieten, ihre Meinung auf die Straße zu bringen, dass das rechtswidrig war und dass wir das auch für künftige ähnliche Situationen oder ähnliche Lagen, die ja nicht auszuschließen sind, einmal gerichtsfest durchgeklagt haben. Das heißt, dass wir einmal eine rechtskräftige Entscheidung haben, dass Demonstrationen auch in Krisenlagen erlaubt sein müssen. Ich meine, die einzige Möglichkeit, die Menschen in einem Rechtsstaat haben, sich gegen staatliche Maßnahmen zu wehren, ist, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Und wenn man dann eben gegen diese Maßnahmen ein Demonstrationsverbot verhängt, mit den Maßnahmen als solche, also man begründet mit seinen Maßnahmen, dass man gegen diese Maßnahmen nicht demonstrieren kann, dann leben wir nicht mehr in einem demokratischen Rechtsstaat, sondern leben wir in einem totalitären Staat. Und das ist auch Ziel dieser Verhandlung, dass das nochmal klar herausgestellt wird.
Was haben diese Demos ausgelöst oder ja, was war deren Wirkung?
Ja, ich glaube, es war einfach ein großer Wahrheitsmoment für viele Menschen, weil man denkt ja, man lebt in einer Demokratie und die Bürger dürfen ihre Meinung äußern und dürfen vor allem die Meinung gegenüber der Politik und den Herrschenden äußern. Und dann fängt man an mit Demonstrationen und lernt halt, das ist nicht so. Und in Corona gab es halt nur noch eine Einheitsmeinung. Und wer eine andere Meinung hatte, der wurde unterdrückt, mit Auflagen belegt, mit einer Hausdurchsuchung belohnt. Und das ist natürlich eines Rechtsstaats nicht würdig.
Und ja, genau, wie steht es um den Rechtsstaat in Deutschland?
Naja, man braucht sich ja nur mein Gerichtsverfahren angucken. Ich sitze jetzt ein Jahr im Gerichtsverfahren, was natürlich sehr viel Zeit kostet, was mich sonst in meiner politischen Arbeit behindert. Und vielen anderen geht es ja auch so. Es werden Pressevertretern die Konten gekündigt, Presseorganen die Konten gekündigt. Also ich sag mal, steht schlecht um den Rechtsstaat.
Aber es lohnt sich trotzdem, den Rechtsweg zu beschreiten.
Naja gut, wir müssen ja immer zwei Dinge sagen. Das eine ist, die Wahrheit kommt irgendwann ans Licht und wir müssen eben, so in meinem Gerichtsprozess zum Beispiel, kommen jetzt ganz viele Dinge zutage. Es wird ja doch alles sauber dokumentiert. Man muss tatsächlich sagen, die Fehler machen, die dokumentieren sie auch sauber. Das gibt uns doch Hoffnung dann in einer wann auch immer stattfindenden Aufarbeitung. Seit dem 29.08. habe ich gesagt, es ist ein Marathon. Wir wissen nicht, dauert es 42 Jahre oder 21, wird es vielleicht nur ein Halbmarathon, aber es wird auf jeden Fall lange dauern, diese Sache aufzuarbeiten, weil eben viel Thinktank-Kapital dagegen steht. Und diese Woche wurde ja bekannt durch eine kleine Anfrage oder durch eine Anfrage im Bundestag, wie viel Geld zum Beispiel die Amadeo-Stiftung bekommt. 4 Millionen waren es, glaube ich, jetzt allein in den letzten 4 Jahren. Und da sehen wir natürlich, wie die wie die Thinktanks finanziell ausgestattet sind und welche Möglichkeiten die haben.
Der Rechtsstaat in Deutschland ist reformbedürftig. Der Rechtsstaat in Deutschland ist viel zu viel politisch geprägt. Gerichte stehen unter politischen Einfluss, Karrieren stehen unter politischen Einfluss. Man kann das ja gerade sehr gut in Thüringen beobachten, dass man sagt, oh, wir kriegen ja gar keine Richter und Staatsanwälte, wenn die AfD, die ein Drittel der Mandate hat und damit eine sogenannte Sperrminorität nicht mitstimmt. Und daran sieht man ja, also alleine nur daran, dass es diese Aussage gibt, dass offensichtlich Richter und Staatsanwälte ausschließlich politisch bestimmt sind.
Aber es lohnt sich trotzdem, vor Gericht zu ziehen.
Es lohnt sich immer. Wir stehen ja für den Rechtsstaat, auch ein dysfunktionaler Rechtsstaat, wie wir ihn hier in vielen Teilen erleben, soll ja von uns genutzt werden, weil wir sind ja nicht gegen einen Rechtsstaat und wir führen ja auch gerade diese Verfahren, um zu zeigen, an welchen Stellen er dysfunktional ist, an welchen Stellen er mittlerweile politisch gesteuert ist, um a, eine große Öffentlichkeit darüber herzustellen, b, eine große Fachöffentlichkeit darüber herzustellen und c, Veränderungen anzustoßen.
Können Sie sich vorstellen, jetzt nachdem wir diese ganze Corona-Zeit erlebt haben, dass sowas nochmal passiert und wie würden die Menschen dann reagieren? Wäre das möglich, solche Maßnahmen nochmal durchzusetzen, Ihrer Meinung nach?
Ja, zunächst einmal hat sich an den politischen Strukturen nicht viel geändert. Es wäre grundsätzlich weiterhin möglich. Und ich befürchte, dass wir auch in der Bevölkerung wieder eine ähnliche Aufteilung hätten. Dass es eben eine große Minderheit geben würde, die sich dagegen zur Wehr setzt. Aktuell haben wir halt international eine andere Stimmung. Ob das was bewirkt, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, es wäre immer noch durchsetzbar und wir haben noch einen langen Weg vor uns, Strukturen zu schaffen, die das in Zukunft verhindern.
Was haben die Demos 2020 gebracht, so im Rückblick?
Die Demos 2020 haben gebracht, dass unglaublich viele Menschen übrigens weltweit gemerkt haben, da läuft was schief. Diese Bilder der Demos habe ich in Spanien gesehen. Ich habe in Schaufenstern große Bilder dieser Demos gesehen. Und Michael Ballweg und ich waren ja jetzt gerade in den USA. Und in den USA sind wir angesprochen worden. Also keiner wusste, was mit dem Namen Michael Ballweg anzufangen. Wenn dann aber gesagt wurde, das war der Organisator der Großdemonstration in Deutschland, dann wussten das alle. Ach, der ist das von diesen Demonstrationen. Das haben wir ja gesehen. Das heißt also, selbst in Amerika ist schon 2020 sind diese Demonstrationen wahrgenommen worden. Und es war so diese Rede, na, wenn die Deutschen aufstehen und demonstrieren, dann muss irgendwas falsch laufen.
Ich meine, diese Corona-Zeit war ja wirklich so etwas Polarisierendes, aber man hatte das Gefühl, dann kamen immer noch weitere Themen und tatsächlich sind wir jetzt in so einem Zustand, wo es einfach nur noch so ein binäres Denken gibt. Entweder du bist für oder gegen ein Thema, man kann die Sachen nicht mehr differenziert betrachten. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Erbe von dieser Zeit, von diesen Maßnahmen, oder?
Gut, ich weiß nicht, vielleicht war es vorher auch schon so und ich habe es nur nicht mitgekriegt. Ich war ja vorher im Hamsterrad und Unternehmer. Ich denke, es ist einfach so ein schleichender Prozess gewesen, der sich aber mit Corona eben nochmal wahnsinnig beschleunigt hat. Und also es gibt ja Psychologen, die sagen, wie diese permanente Bombardierung mit Angst auf den Hippocampus wirkt. Und auf der anderen Seite wirkt die medizinische Behandlung auch noch darauf. Das heißt, wir sehen hier eigentlich, dass viele Menschen wahrscheinlich das gar nicht mehr richtig wahrnehmen können, weil sie einfach schon so lange in der Angst leben und dadurch die, sagen wir mal, normale Wahrnehmung gestört ist. Den empfehle ich allen, viel Kontakt mit der Natur, sich wieder mit der Erde verbinden und sich wieder fühlen lernen.
Ich gehe davon aus, dass die Polizei große Schwierigkeiten haben wird, ihr irrationales Verhalten zu erklären. Ich gehe davon aus, dass die Verhandlung heute teilweise recht lustig werden wird, weil die Polizei eben eine irrationale Handlung versuchen muss, rational zu erklären. Ich denke aber, dass am Ende stehen wird, dass die Demonstrationsauflösung am 1.8.2020 rechtswidrig war, dass die Auflösung und das Behindern des Aufzugs am 29.8.2020 rechtswidrig war. Beim Demonstrationscamp bin ich mir nicht so sicher, da kann man dann so oder so diskutieren. Möglicherweise wird versucht werden, das als so quasi als Bonbon für den Berliner Senat zu geben, dass nicht alles rechtswidrig war.
Wir haben alle viel Polizeigewalt erlebt in 2020, in 2021. Auch heute bei dieser Versammlung war es nicht besonders kooperativ mit der Polizei Berlin.
Am heutigen Tag wird in Amerika Robert Kennedy zum amerikanischen Gesundheitsminister ernannt. Das heißt also, der Tag, an dem wir juristisch die Maßnahmen der Polizei aufarbeiten, wird einer der Hauptredner, der auf der Bühne stand, amerikanischer Gesundheitsminister. Und damit sieht man auch, dass das, was die Querdenkenbewegung, was Michael Ballweg ins Leben gerufen hat, wirkmächtig ist. Wir sind quasi von der Bühne
an der Siegessäule in das amerikanische Gesundheitsministerium gekommen. Und wir werden auch von Amerika aus diese Dinge aufarbeiten.
Ja, also es war ein bisschen enttäuschend, was die Polizei vorgetragen hat, nämlich nichts. Und eigentlich sollte man ja denken, in einem Verhältnis von Bürger zu Staat ist es so, dass der Staat seine Maßnahmen auch rechtfertigen muss. Sind wir heute wieder der Illusion beraubt worden. Oder wir werden sehen, wie das Gericht sagen wir mal, diese Nicht-Tatsachen-Vorlage bewerten wird. Das Absurdeste ist ja wirklich für mich gewesen, dass auf der Versammlungsfläche am 1.8. in Berlin dann diese angebliche Maskenpflicht war. Und sobald die Versammlung aufgelöst war, galt sie nicht mehr. Und wir wissen ja, an dem Tag war Berlin voll. Es gab keine Maskenpflicht. Es gab sie nur für unsere Versammlung. Und sie hatte eigentlich nur den Sinn, die Versammlung zu boykottieren. Und dementsprechend ist mir das heute auch nochmal bewusst geworden, also wie absurd das war. Habe es ja vor Gericht auch nochmal thematisiert, habe gesagt, dass es politisch war, dass der Innensenator uns nicht haben wollte in Berlin. Der regierende Bürgermeister hat ja damals noch gesagt, die Randalierer aus Stuttgart sollen daheim bleiben. Wir haben ja gesagt, danke für die freundliche Einladung, wir kommen nochmal. Wir haben ja auch in der jetzigen Zeit immer noch viel Humor und ich freue mich immer darüber, wie viel Humor wir da was hatten.
Ja, du hast auch zum Beispiel Nils Melzer erwähnt mit seinem Bericht und dass er im Grunde das als Foltermethoden gesehen hat. Das schien der Richter gar nicht zu kennen, hat es aber zu den Akten dazugenommen. Mhm. Das fand ich zum Beispiel auch einen wichtigen Aspekt.
Ja, das war mir ein ganz wichtiges Thema. Es sind ja viele Dinge passiert und ich habe ja über 100 Demos organisiert. Und das heißt, ich habe in den verschiedenen Bundesländern verschiedene Polizeien kennengelernt, unter anderem eben auch in dem Stadtbundesland Berlin, die Polizei Berlin. Und man muss natürlich sagen, das ist eine der am wenigsten kooperativen und auch der gewalttätigsten. Wenn sich dann sogar der UN-Berichterstatter für Folter und Menschenrechtsverletzungen, ist glaube ich die offizielle Bezeichnung, einschaltet, dann muss das ja was bedeuten. Der macht das ja nicht einfach so. Und die Szenen, die wir natürlich am 30.08.2020 gesehen haben, aber dann auch 2021, die haben, sage ich mal, mit einer normalen Polizei ja nichts mehr zu tun. Früher gab es ja noch den Spruch, dein Freund und Helfer, glaube ich, auf den Autos, der wurde dann irgendwann abmontiert, der scheint jetzt nicht mehr zu gelten. Und wir haben es ja auch heute bei der Versammlung jetzt wieder erlebt, dass die Polizei da wenig kooperativ ist. Ich habe eben darauf hingewiesen, auch das Gericht. Er wollte es ja so ein bisschen beiseite wischen, dass es nur Einzelfälle seien. Und dann habe ich es ja nochmal ganz deutlich gesagt, dass die Polizei Berlin ein strukturelles Problem hat. Und aber, das muss man ja auch sagen, politisch instrumentalisiert wird. Aber, das muss ich auch jedem Polizeibeamten sagen, der dieses Video jetzt vielleicht sieht, zum Instrumentalisieren gehören immer zwei dazu. Einer, der instrumentalisiert. Und einer, der sich instrumentalisieren lässt. Und ich habe ja heute hier auch einen ehemaligen Polizisten kennengelernt von der Berliner Polizei, der gesagt hat, ich mache da nicht mehr mit und ich bin jetzt ausgestiegen.
Ah ja, ja, interessant. Ja, und de facto ließ sich der Eindruck nicht erwehren, dass, ich meine, wir werden nachher sehen, im Urteilsspruch, wie der Richter das bewertet, aber dass es da lauter Tricks gab, um das eben zu verhindern, ne? Lauter Spielchen. Und die es gab auch eben keine konkreten Hinweise auf irgendwelche Tatsachen oder worauf die Entscheidung dann letzten Endes basiert ist, ne? Insbesondere bei der Demo vom 29.08., mhm, wo ja ganz klar war, dass die Abstände nur deswegen nicht eingehalten werden konnten, weil das Gebiet abgesperrt, ja, wurde und die Leute nicht rauskamen.
Genau, bei dem Aufzug. Ja, ja, ja. Also das war heute auch nochmal ganz klar. Also die Situation wurde bewusst herbeigeführt. Hinterher war ja der Abfluss auch nur Richtung Brandenburger Tor. Man wollte offensichtlich die Leute zum Reichstag bewegen, damit diese Inszenierung noch ein bisschen größer wird. Hat nicht geklappt, weil jetzt in den Polizeiakten haben wir ja gesehen, dass selbst die Polizei festgestellt hat, dass die Teilnehmer alle auf die Straße 17. Juni zur Querdenken-Demonstration gelaufen sind und eben nicht zum Reichstag. Also auch da kommt die Wahrheit ans Licht, aber wir werden die Wahrheit jetzt natürlich spielen müssen, und auch veröffentlichen müssen. Und deshalb wäre auch meine Bitte an alle, die das Video sehen, verteilen. Und ich weiß nicht, wann wir die Akten offiziell veröffentlichen dürfen, aber auch das gibt ja, wenn das Gerichtsverfahren gelaufen ist. Also im Strafprozess weiß ich das. In meinem Strafprozess dürfen die Akten ja erst nach dem Prozess veröffentlicht werden. Wie es jetzt hier beim Verwaltungsgericht ist, weiß ich nicht. Aber wir werden es dann natürlich auch veröffentlichen.
Das ist tatsächlich auch ein Aspekt, das ist vielleicht nur ein Teilaspekt, aber das war ja eigentlich das Framing dann nach der Demonstration, wo dann in der Presse, in den Medien ein ganz anderes Bild gezeichnet wurde, eben dieser berühmte Sturm auf den Reichstag. Vielleicht dazu noch ein paar Worte, damit man das einordnen kann.
Ja, also ich sage einfach nochmal, die Querdenken-Demonstration fand in 1,8 Kilometer Entfernung statt. Sie fand auf der Straße 17. Juni statt. Dort haben die meisten, oder da war unsere Demonstration für die Freiheit und für die Grundrechte. Das Ende der Pandemie war ja damals das Motto. Oder Berlin Invites Europe war es am 29.08. Und die andere Demonstration hatte schlichtweg nichts mit uns zu tun. Und ja, dass die Presse Dinge vermischt, das wissen wir ja. Und von daher war es auch eine große politische Inszenierung. Ist ja inzwischen auch weitgehend aufgearbeitet. Gibt ja zwei große Dokumentationen dazu, die findet man auch bei YouTube. Also da kann sich jeder sein eigenes Bild machen.
Du bist ja praktisch der Demonstrant der ersten Stunde. Du warst einer der allerersten, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert hat und gleich ziemlich in Repressionen ausgesetzt war. Erzähl doch nochmal.
Ja, es ging gleich mal damit los, dass unsere erste Demonstration im Grunde niedergeschlagen wurde. Völlig unerwartet, denn ich hatte ja zuvor mit dem Leiter der Berliner Versammlungsbehörde gesprochen. Das Telefonat, also mit dem Obersten, das ist in Berlin eine ziemlich große Behörde, hat unter anderem 6 Telefonnummern, die ich alle durchprobiert hatte. Nie ging jemand ans Telefon und dann tatsächlich am Tag unserer angekündigten Versammlung sprach ich dann mit dem Versammlungsleiter persönlich, war davon ausgegangen, das Telefonat würde 5 Minuten dauern, dauerte dann eine Dreiviertelstunde. Ich musste schließlich darauf hinwirken, dass das Gespräch beendet wurde, weil mir dieser Mann sagte, er bekomme inzwischen Anweisungen von Leuten, deren Namen per E-Mail, deren Namen er noch nie zuvor gehört habe, aus dem Gesundheitsamt unter anderem oder aus entsprechenden Gesundheitsbehörden. Und der quasi das Format der ersten Hygienespaziergänge und diesen Begriff erfunden hat. Ja, also ich muss sozusagen eine Idee, mit der ich in Verbindung gebracht werde, fairerweise mal weiterreichen.
Das heißt also, der Begriff Hygienespaziergang kam vom Amt?
Von Herrn Metzdorf, wenn ich den Namen richtig erinnere, von Herrn Metzdorf, damals Leiter der Versammlungsbehörde, der sagte, naja, also Ihre Demonstration, also wir könnten vielleicht, wenn Sie so eine Art hygienische Spaziergänge machen würden und dann Ihre Grundgesetze und Ihre Flugblätter verteilen, quasi on the fly, sagt er mir. Also das werde ich nicht vergessen, weil diesen Terminus würde ich nicht verwenden. Also wir sollen irgendwie so im Vorbeigehen diese Grundgesetze verteilen. Da haben wir so, sind die Hygienespaziergänge erfunden worden, die dann zum Format wurden und auch bis heute noch sind, des Spaziergangs als einer Form von Demonstrationen, die man dann nicht als Demonstration notwendigerweise anmelden muss. Ich habe es dann trotzdem angemeldet und handschriftliche Briefe geschrieben und auch seriös dahin geschickt oder persönlich abgegeben und gesagt, ich melde jetzt hiermit an. Was muss ich genau machen? Ne, Ihr Versammlungsbehördenleiter sagt mir so und so, ich will Ihnen Bescheid sagen, wir machen da was. Wir waren ja damals noch gar nicht sicher, ist vielleicht doch was dran, ist ein bisschen komisch. Was ist das genau, was hat das zu bedeuten? Ist das vielleicht doch einfach, also wir haben zunächst mal wirklich sehr aufgepasst und nicht einfach behauptet, das sei jetzt alles nur der letzte Quatsch. Leider hatten wir von Beginn an auf ganzer Linie recht. Und 2020 kann man vielleicht noch entschuldigen mit Panik, also wenn man beide Augen zudrückt. Aber 21, diese Todesspritzen mit Ansage, das geben ja auch die EMA-Daten heute her, also der Amsterdamer Behörde der EU. Alleine laut der wirklich gedrosselten EMA-Daten sind über 29.000 Menschen in direkter Folge der Corona-Injektionen gestorben. Ich muss also sagen, die sind mit Ansage ermordet worden und über 600.000 Menschen schwer geschädigt worden. Schwere Nebenwirkungen hat das für die gezeitigt. Ich meine, alleine das ist Anlass genug, da einfach nicht aufzuhören. Ja?
Jetzt sind wir gerade beim 29.08. Da hat ja auch ein berühmter Mensch, RFK Jr., gesprochen, der jetzt entweder schon vereidigt wurde oder dabei ist, als Gesundheitsminister der USA vereidigt zu werden. Gibt uns das Rückenwind und was zeigt, dass der eigentlich sozusagen dort aufgetreten ist, aber jetzt Gesundheitsminister ist.
Ja, die Berliner Polizei hätte ihn ja fast noch verhaftet, was wir verhindern konnten. Und wäre natürlich nachträglich jetzt ein Skandal, wenn sie ihn tatsächlich verhaftet hätten. Es gibt uns viel Rückenwind. Ralf Ludwig und ich, wir waren ja zur Amtseinführung dort vor Ort. Wir haben Stillschweigen vereinbart, bis eben die Ernennung durch ist. Ich weiß es nicht, ob sie durch ist, deshalb halte ich mich jetzt einfach. Das gehört für mich auch zum professionellen Arbeiten dazu, dass man Vereinbarungen einhält und nicht einfach übergeht. Und aber ich kann sagen, wir waren dort, wir hatten sehr interessante Gespräche und alles Weitere werden wir dann im Nachgang veröffentlichen.
Super, okay, jetzt der letzte Aspekt, auf den ich ja eigentlich hinaus wollte auch, das haben wir jetzt auch nochmal gehört heute, also das Protestcamp, das war dann auch als verfassungsgebende Versammlung angemeldet. Vielleicht erstmal ganz kurz, was bedeutet das, was kann man darunter verstehen?
Ja, also der Hintergrund war folgender, dieses Protestcamp wurde ja verboten vom, ich glaube es war das Oberverwaltungsgericht, die haben uns vorgeworfen, diese Versammlung wäre inhaltsleer. Und dann standen wir hinter der Bühne, 29.08., die Demo lief, wir mussten die neue Anmeldung praktisch machen, oder wir haben dann gesagt, wir machen eine neue Anmeldung, damit wir nochmal dagegen vorgehen können. Und dann habe ich mir halt überlegt, ja, wie fülle ich jetzt diesen Vorwurf der Versammlungsleere, der Inhaltsleere mit Inhalt? Und dann habe ich gesagt, gut, dann beziehe ich mich eben auf Artikel 146, das Grundgesetz wieder. Wir machen eine verfassungsgebende Versammlung. Nicht in der Form natürlich, dass wir eine Abstimmung machen, sondern, das haben ja auch verschiedene Rechtsprofessoren gesagt, die Menschen in einem Land sollten sich immer Gedanken über ihre Verfasstheit machen und ob das System, so wie es gerade verfasst ist, noch das ist, was wir auch haben wollen, weil das Grundgesetz ist jetzt 70 Jahre alt. Es hat sehr gute Artikel von Artikel 1 bis 20. Es wurde viel hinzugefügt, viel weggelassen. Und natürlich kann man mal drüber diskutieren und das ist ganz legitim. Sind wir damit zufrieden oder können wir es auf irgendeine Weise noch verbessern? Und welche Änderungen brauchst du? Und vor allem, wer macht die Änderungen? Weil im Moment kann das Grundgesetz ja nur vom Parlament verändert werden mit einer entsprechenden Mehrheit. Und wenn wir zu einer echten Verfasstheit wollen, sollten wir aus meiner Sicht dazu übergehen, dass die Menschen in dem Land, die unter einer Verfassung leben, auch über die Verfassung mitbestimmen können.
Absolut, ja, das ist ja im Grunde im Grundgesetz ja auch sogar reingeschrieben, ja, dass es nach einer Wiedervereinigung dann der Zeitpunkt gewesen wäre. Ich hatte damals das Gefühl, dass das vielleicht der Tropfen war, der den Stein das Fass zum Überlaufen gebracht hat, weil es ist natürlich eine Sache zu sagen, ja, wir demonstrieren gegen die Corona-Maßnahmen, gegen die Masken, gegen die Abstände, aber dann zu sagen, ja, wir wollen jetzt eine Verfassung, das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Dimension und vielleicht war da dann irgendwie das Bestreben, auch da den Deckel drauf zu machen.
Ja, bestimmt, also wir waren ja, ich möchte es nur richtig stellen, wir waren ja seit Mai 2020 auf dem Cannstatter Wasen ja auch unterwegs, aber das Thema von Querdenken war ja immer die Grundrechte. Also die waren natürlich durch Corona enorm eingeschränkt, aber das Thema war immer die Grundrechte. Und damit, wenn wir über Grundrechte sprechen, ist ja der Schritt zur Verfasstheit oder zur Verfassung nicht weit weg. Und ja, das sehe ich natürlich so wie du. Am Ende war es so, wir hatten die Menschen da, wir hatten die technische Ausstattung da. Es waren ja, glaube ich, 60 LKW da, 60 LKW-Bühnen. Die Menschen hätten sich zusammensetzen können, hätten die verschiedenen Ideen, Lösungen, was auch immer diskutieren können. Man hätte am Ende mit einem Manifest, mit einem Ergebnis rauskommen können und hätte sagen können, das tragen wir jetzt in die Republik. Wie auch immer das hätte stattfinden können. Aber zu diesem Zeitpunkt war es tatsächlich so, dass das herrschende System verstanden hat, hier gibt es Menschen, die möchten gerne die Macht wieder zurück. Die geben sich nicht zufrieden damit, dass sie alle 4 Jahre mal ein Kreuzchen machen. Und vor allem haben sie die Schnauze voll davon, dass vor der Wahl A versprochen wird und nach der Wahl B umgesetzt wird und dass es keinerlei Konsequenzen hat. Und damit war es für das herrschende System sicherlich hochgefährlich.
Und warst du optimistisch in die Zukunft?
Ja, also du sagst ja schon, also ich hatte viel mit Kunstproduktion zu tun. Ob man da selber gleich in jedem Moment auch Künstler ist, noch eine andere Frage. Aber ich hatte viel mit Künstlern auf jeden Fall zu tun. Und völlig ohne Heiterkeit geht das ja gar nicht. Also insofern neige ich jetzt schon eher einer positiven Sichtweise zu. Oder zumindest ja, machen wir halt das Beste draus. Und da würde ich sogar fast, na, das nicht falsch verstehen, aber fast den Grünen oder so manchem Grünen so zustimmen. Naja, also was ist denn jetzt so genauso schlimm? Also wir haben ja diesen Wirtschaftseinbruch, der US-Dollar wird wahrscheinlich komplett zerschellen, der Euro wird wahrscheinlich das Ganze, diesen Niedergangsprozess auch nicht überleben und so weiter. Wollen wir dem jetzt wirklich dann eine Träne nachweinen? Also das waren auch viele Unterdrückungsinstrumente. Wir haben doch dann auch die, also so grün sage ich deshalb so, die Bäume werden doch auch von selber grün, wir haben doch alle Möglichkeiten. Also es ist doch, was passiert jetzt genauso Schlimmes, wenn dann ein Industriezweig kaputt geht und so. Dann habe ich aber natürlich auch ein ökonomisch-materialistisches Verständnis und kann nur sagen, naja gut, diese Niedergangserscheinungen, die sind schon auch drastisch, die kann man zum Teil auch schon sehen. Jetzt in den vergangenen Jahren, also Berlin ist ja wirklich dermaßen abgerockt inzwischen und auch nicht mehr gammelschick, also so von wegen, dass es so ein bisschen cool runtergekommen aber ist. Genau, sondern das geht schon jetzt an die Substanz und das, was dem ökonomischen Verständnis und welche sozialen Folgen das dann hat, ist das jetzt nicht so rosig, aber so im Grundsatz würde ich sagen, ja, aber das ist doch jetzt aller Anlass, etwas besser zu machen. Die Deutschen wollen gerne eine neue Verfassung haben. Dann schauen wir doch mal, dass die dann auch wirklich, also besser wird als die alte. Das Grundgesetz ist ja nicht so verkehrt. Also der Text ist ja eigentlich wirklich eine gut durchdacht und eine freundliche Sache im Grunde, der Text. Und wenn wir den dann nehmen und dann sagen, das verbessern wir noch, so dass sich da im besten Fall 99% der Leute wie hinter das Grundgesetz bis 2019 dahinter stellen können und sagen können, naja, ist ein guter Text. So und sich darin irgendwie wiederfinden, dann ist doch was gewonnen. Und ich glaube auch, dass es sozialer und freier gleichzeitig werden kann. Das ist durchaus möglich. Da würde dann eben ein erheblicher Teil des gegenwärtigen Staatsapparates dann drunter leiden, weil der sozusagen das bezahlen muss, dass es dann sozialer und freier wird. Also die Rechnung kann man dann schon machen. Aber ein Drittel des Staates, in dem Punkt stimme ich Libertären mal zu, ein Drittel des Staates kann man einfach streichen, ohne dass es irgendwem schlechter geht, außer den Leuten, die da im Staat irgendwie sich die fürstlichen Gehälter haben auszahlen lassen. Und mit den Mitteln kann man dann schon so viel machen. Und deswegen würde ich sagen, eigentlich die Ausgangsbedingungen sind gut. Der Planet ist wunderschön, die Leute sind in Ordnung. Auf jeden Fall findet ja jeder jemanden, mit dem man was machen kann. Und dann lass uns doch interessante, gute Sachen machen, was produzieren und zusammenarbeiten.
Soll man diese Spur noch weiterverfolgen oder wird es auch noch weiterverfolgt? Also sprich, sollten wir uns darum bemühen, uns für eine Verfassung stark zu machen? Und in welcher Form?
Ja, also es gibt tatsächlich die starken Länderverfassungen, ja. Also wir müssen ja sagen, Bundesrepublik ist ja ein föderales System. Wir haben auf der einen Seite das Grundgesetz, aber auf der anderen Seite auch noch die Länderverfassungen. In den Länderverfassungen steht ja das Subsidiaritätsprinzip schon drin. Querdenken ist immer eine Bürgerbewegung gewesen, das heißt von unten nach oben. Das heißt, wir werden jetzt unseren Augenmerk darauf setzen, die Länderverfassungen erstmal eventuell zu ändern, anzupassen. In Bezug auf verschiedene, sag ich mal, Mitbestimmungsrechte und von dort dann nach oben gehen. Weil dieser Top-Down-Ansatz, der kann ja nur funktionieren im Moment, wenn man es über eine parlamentarische Mehrheit macht. Die sehe ich im Moment nicht, dass wir die hätten. Außerdem bin ich ja als außerparlamentarische Bewegung unterwegs. Wir arbeiten parlamentarisch zusammen, soweit es geht, also mit den Untersuchungsausschüssen von AfD und BSW, dort, wo es hilfreich ist. Nutzen wir natürlich das Parteiensystem, aber generell bin ich der Meinung, dass wir mehr Mitbestimmung nur von unten erreichen können, indem wir sie massiv einfordern und dafür eben auf die Straße gehen, uns aber auch organisieren und das dann auch inhaltlich umsetzen.
Im Grunde sind ja die Dinge ganz klar, wenn man sich dafür ein bisschen interessiert, ich meine, die Stichwort RKI-Protokolle, dennoch hat man nicht das Gefühl, dass es wirklich bei allen schon angekommen ist, also dass das Land immer noch so gespalten ist. Wie siehst du das?
Ja.
Also wie sieht es aus mit der Aufarbeitung zu dieser Corona-Zeit 2025?
Also ich glaube, dass wir das schon geleistet haben als alternative Medien, muss man wirklich sagen. Also wir haben das gemacht, Apolut, demokratischer Widerstand. Auch etliche weitere, die einfach fantastische Leistungen da vollbracht haben. Also auch wirklich gegen alle Widerstände aus mächtiger Position. Also richtig Verfolgung, Terror, geschlossene Konten, irgendwie Strafen, niedergeprügelt worden, politische Inhaftierung und so weiter.
Ich glaube, du hast auch polizeiliche Repression erlebt, oder?
Ja, das kann man wohl sagen. Also wenn ich das jetzt anfange, alles aufzuzählen, dann haben wir schlechte Laune und das Interview dauert noch eine halbe Stunde länger. Also alleine nur Punkt für Punkt, das mal aufzuzählen.
Wie ging es dir denn 2020? Warst du überrascht über die Vehemenz der Reaktion der Polizei?
Ja, ich war überrascht. Also
sowas hat aber in Deutschland eigentlich nicht erlebt, oder?
Ich habe das nicht für möglich gehalten, dass sowas nach 45 in irgendeinem der beiden deutschen Staaten dann danach noch mal so vorkommen würde. Das war auch schlimmer als in der DDR. Und das ist nach wie vor so bestürzend, was 2020, 21 und dann auch noch Anfang 22 geschehen ist, was mit Leuten auf der Straße, älteren Frauen, schwangeren Frauen, die also insbesondere hier in Berlin, aber auch in anderen Städten geschehen ist. Und ich kann nur sagen, so, die da oben, die haben ein Wahnsinnsglück bei allem noch. Die haben ein Wahnsinnsglück, dass so etwas wie die RAF, dass so etwas wie andere, ich sag mal auch Racheorganisationen, das muss man ja vielleicht schon so sagen, Leute können, empfinden sich, dass sowas, dass unsere Bewegung sowas nicht macht, von Grundgesetze verteilt. Im Grunde eine, würde ich jetzt noch mal 5 Jahre zurückgehen würden, ich würde nicht damit anfangen, Grundgesetze zu verteilen, sondern würde ich wissen, was kommt, würde ich ganz anders loslegen, weil es wirklich darum gehen würde, auch diese Spritzen komplett zu verhindern. Wir wussten das damals nicht. Also mit dem großen Anwalt Ralf Ludwig habe ich, weiß ich noch, Ende 2020 haben wir in einem vor einer Apolut-Sendung noch mal überlegt, also jetzt kommen die mit diesen Spritzen da an. Was wird das sein? Was soll das? Die wollen doch einfach nur den Ausnahmezustand verlängern. Das sagen die doch nach der ersten Spritze wieder ab. Und so, wir wussten nicht, dass die das durchziehen würden und wie mörderisch diese Stoffe sein würden.
Schauen wir mal in die Gegenwart. Also ja. Wo stehen wir jetzt heutzutage? Meinst du, das wäre es heutzutage noch mal möglich, solche Maßnahmen durchzuziehen hier in Deutschland?
Nein, das haben wir wirklich erreicht, dass so etwas meines Erachtens jedenfalls nicht noch mal möglich wäre, durchzusetzen. Das hat wirklich operiert mit dem Angstimpuls, der da absichtlich gesetzt wurde, mit der Angst vor dem anderen, vor dem eigenen Körper, vor den Körpern der anderen. Also da wurden wirklich sämtliche faschistischen Tricks ausgespielt und verschlimmert und alle Energien in dieser Art und Weise freigesetzt. Das war ja damals schon dank uns allen nicht möglich, es zu 100% durchzuziehen. Es gab eine kritische Masse von immerhin 10, 20, vielleicht, wenn man die Wackler dazu nimmt, 30% der Gesellschaft, das ist ja ganz erheblich, die das nicht mitgemacht haben, die sich auf jeden Fall diese Mörderinjektion nicht haben setzen lassen und die graduell von also absolutem oppositionellem Sturmlauf bis hin zu, naja, ich sag mal Bescheid, dass da vielleicht was nicht stimmen könnte, sich dem widersetzt haben. Das ist übrigens, da waren wir als Demokraten in Deutschland mal weltweit die Ersten. Also da können wir wirklich mal sagen, hier verspätete Nation und immer die Trottel, die so hinterher stolpern und dann werden sie sauer und machen irgendwie Faschismus. Nein, das ist diesmal nicht passiert. Wir hatten einen wirklich, ich sag mal jetzt, so ganz anständigen Widerstand, der, ich würde sogar fast sagen, manchmal ein bisschen zu anständig war. Also hätten wir 2020 gewusst, was da noch kommt, hätten wir entschlossener, friedlich entschlossener agiert.
Unter anderem, es hätte ja Anfang 2020 im August noch eine echte pandemische Lage gegeben und die Impfung wäre noch nicht
da gewesen. Und deshalb dürfte die Polizei schon frei entscheiden, was da passiert ist. Und man sieht ja, viele haben sich jetzt entschlossen, den weiteren Ausführungen nicht mehr zu folgen, weil offensichtlich sind die RKI-Files dem Verwaltungsgericht nicht bekannt. Und man gibt sich auch keine Mühe, dort Aufklärung zu betreiben. Ich finde es sehr bedenklich, was heute passiert ist, weil eben die Polizei Berlin, die ja auch von Nils Melzer entsprechend kritisiert wurde für ihr Handeln, also von dem Berichterstatter für Folter und menschenunwürdiges Vorgehen, dass sie damit ja einen Freifahrtschein bekommt.
Die Frage ist ja die Art und Weise der Begründung. Und das ist halt das Bedenkliche ist halt, dass politisch begründet wird. Also um die Impfung ging es nicht. Also der Richter hat ja mehr oder weniger gesagt, es gab ja noch keine Impfung. Das muss man sich mal vorstellen, dass man im Jahr 2025 sagt, es gab ja noch keine Impfung. Das Wesentliche ist aber, dass er im Prinzip gesagt hat, die Polizei hat völlige freie Hand einzuschätzen, ob eine Gefahrenlage da ist. Sie braucht keine genaueren Erkenntnisse. Sie braucht auch nicht überprüfen, ob Abstände, die vorgegeben sind, tatsächlich eingehalten sind oder nicht. Das wäre das Gleiche, als ob ein Polizist hier steht und sagt, oh, das Auto, was da gerade lang gefahren ist, ist schneller als 30 gefahren. Derjenige geht vor Gericht und sagt, ja, wie war eigentlich dein Messverfahren? Dann sagt die Polizei, naja, ich habe es doch gesehen. Und dann sagt das Gericht, na, wenn es der Polizist gesehen hat. Und so ist das hier. Das war jetzt quasi gerade die Begründung. Also die Begründung war im Wesentlichen, die Polizei muss gar nichts darlegen und beweisen, sondern die Polizei darf einfach einschätzen, das waren keine Abstände. Die Polizei darf auch abschätzen, dass die Leute alle nicht aus einem Haushalt sind. Die Polizei durfte auch abschätzen, dass die Leute keine Maskenbefreiungsatteste haben. Weil wenn man doch immer wieder mit Querdenkern argumentiert, dann muss man doch davon ausgehen, dass die Querdenker diejenigen sind, die maskenbefreit sind, weil sie ja nicht eingeschränkt sein wollen in ihrem Leben. Und da war dann einfach der Punkt, also der Punkt war da, wo ich für mich entschlossen habe aufzustehen, als er sagte, dass ich in dem Verfahren gesagt hätte, die RKI-Protokolle seien irgendwelche Geheimdokumente gewesen, an die man nicht rankommt. Ich habe ja genau das Gegenteil gesagt. Ich habe gesagt, man hätte beim RKI nachfragen müssen. Und die Tatsache, dass man nicht nachgefragt hat, rettet doch die Polizei nicht, dass sie das Wissen, was das RKI schon im Jahre 2020 hatte, sich nicht geholt haben. Das ist doch der Skandal. Der Skandal ist doch nicht, dass alle dass die Sachen nicht bekannt gewesen wären, sondern dass man sich auf Dinge berufen hat, von denen auch damals schon das RKI nicht davon ausgegangen ist, dass sie wahr wären. Weil hätte auch nur eine einzige Behörde beim RKI im Jahr 2020 nachgefragt, ob man unter freiem Himmel eine Maske tragen müsse, hätte das RKI wahrheitsgemäß geantwortet, nein. Und das wissen wir aus den RKI-Files. Und jetzt diese RKI-Files, also quasi nochmal eine weitere Schutzwall jetzt vor den Entscheidern aufzubauen, indem man sagt, die RKI-Files waren ja geheime Files, an die die Polizei niemals drangekommen wäre. Das ist für mich so lächerlich, dass es dann auch irgendwo nicht mehr erträglich ist, so etwas anzuhören. Weil das ist eine persönliche Meinung eines Menschen, dass ein Mensch so viel Macht haben darf, finde ich schon schlimm genug. Aber diese persönliche Meinung kann er haben, aber die muss ich mir nicht anhören. Kriegen, dann haben wir einen Monat Zeit, Antrag auf Zulassung zur Berufung zu stellen, weil die Berufung hat er ja nicht zugelassen. Also im Verwaltungsgericht muss man Antrag auf Zulassung stellen. Ob wir das machen oder nicht, werden wir sehen. Aber es sind ja politische Entscheidungen. Und die Frage ist, ob man gegen politische Entscheidungen noch juristisch vorgeht, ob man gegen politische Entscheidungen insbesondere in Deutschland noch juristisch vorgeht oder ob man sich jetzt nicht möglicherweise einfach dem Verfahren, was der Javier Milei in Argentinien anstoßen wird, bei den Verbrechen gegen die Menschlichkeit einfach anschließt und sagt, wir müssen das feststellen lassen, auch für Deutschland, die deutsche Justiz, also eine Voraussetzung, um nach Den Haag zu gehen vor den Internationalen Strafgerichtshof, ist ja, dass die Justiz des Mitgliedslandes, in diesem Fall Deutschlands, nicht willens oder nicht in der Lage ist. In diesem Fall ist es nicht willens, tatsächlich die Dinge aufzuklären. Und wenn man das hier jetzt erlebt hat, dann muss man sagen, sie ist nicht willens aufzuklären, weil sie immer noch weitere Schutzmechanismen davor schiebt und sagt, also im Prinzip ist ja die Aussage des heutigen Verfahrens, damals hätte es keiner besser wissen können und weil es damals keiner hätte besser wissen können, konnten sie machen, was sie wollten. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt für alle zukünftigen Entscheidungen, bedeutet das ja, dass man sagt, wenn die Politik nicht weiß, ob eine Gefahr da ist und behauptet, es wäre eine Gefahr da, dann darf sie mit uns machen, was sie will und wir sind juristisch nicht geschützt davor. Und das darf es nicht sein. Und wie wir dagegen vorgehen, ob wir das politisch oder juristisch machen, werden wir noch im Einzelnen besprechen. Schaut mal nach Thüringen. In Thüringen ist es so, dass gerade doch die große Diskussion ist, dass die AfD-Fraktion dort den Richter- und Staatsanwälte-Wahlausschuss nicht besetzt. Warum ist das ein Skandal oder warum wird darüber eigentlich diskutiert? Weil jetzt ins Licht kommt, dass die Richter und Staatsanwälte politisch gewählt werden. Die Richter und Staatsanwälte werden bestimmt von den Parteien, die auch die sogenannte Brandmauer aufgebaut haben. Das heißt also, jemand, der Corona-kritisch ist, hat überhaupt keine Chance als Richter in das Justizsystem zu kommen. Das heißt, während wir in der Gesellschaft vielleicht ein Verhältnis 70-30 haben, haben wir in der Justiz ein Verhältnis 100-0. Weil diejenigen, die Richter wählen, keine kritischen Richter in die Position heben. Und wenn man hier dieses Gericht heute gesehen hat, ich habe gedacht, wir haben uns eben gerade noch darüber unterhalten, welche Parteien werden die wohl wählen. Wir sind da eher Richtung Grün-Links gewesen. Das heißt, es werden politische Entscheidungen getroffen von politischen Richtern. Das darf man nicht vergessen. Und deswegen ist eben, wie gesagt, die Frage, was wir tatsächlich jetzt tun. Es ist eine politische Aufgabe, die wir haben und damit nicht nur die Aufgabe von Michael Ballweg, sondern von uns allen, hier was zu verändern. Es ist ein weiter Weg und es ist ein politischer Weg, kein juristischer Weg.
Und wir haben ja gerade im Gerichtssaal gelebte Demokratie erlebt, nämlich als wir aufgestanden sind. Also einige sind schon vorher rausgegangen, aber ganz viele sind jetzt auch rausgegangen und haben gesagt, ich verbringe meine Lebenszeit lieber mit etwas Besserem. nämlich zum Beispiel, wie ich diese Gesellschaft aktiv verändere oder mein Umfeld. Und ich glaube, es war eine gute Entscheidung. Und ich glaube, das war auch eine Erfahrung, die wahrscheinlich das Gericht selten gemacht hat, dass der Gerichtssaal dann fast geschlossen aufsteht und dann sich entscheidet, rauszugehen.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.